Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan. Wir haben wie immer zwei Beiträge, der erste von meinem Kollegen Sönke, NSA und NSU, warum wir die deutschen Geheimdienste abschaffen sollten, ein Gespräch mit der linken Politikerin Ulla Jelpke. Das zweite geht um die Hochgeschwindigkeitszüge in Italien und den Widerstand dagegen. Auch die Regierung Letta macht Druck auf italienische Schnellzugsgegnerinnen. Ein Telefoninterview mit einer Aktivistin aus Turin. Doch wie immer zunächst die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die ägyptische Übergangsregierung will die zwei großen Protestcamps der Mursi-Anhängerinnen in Kairo räumen. Am heutigen Montag soll damit begonnen werden, sie einzukesseln. Unterdessen wurden Blockaden um das Zeltlager bei der Rabia al-Adawiya Moschee gebaut. Die Mursi-Anhängerinnen wollen, dass der vor gut über einem Monat gestürzte Mohammed Mursi wieder als Präsident anerkannt wird. Gestern demonstrierten sie erneut dafür. Ungefähr 300 Menschen starben bisher bei den Protesten. Ausländische Diplomatinnen hatten in den letzten Wochen ein gewaltsames Vorgehen gegen die Demonstrantinnen kritisiert. Allerdings erklärte die Regierung die internationale Vermittlung für gescheitert. Die EU will sich trotzdem weiter engagieren.
Flüchtlinge protestierten in einem Abschiebelager für illegalisierte Einwanderinnen in Amygdalesa, nördlich von Athen. Gestern Nacht legten die Insassen Feuer und warfen mit Steinen und anderen Dingen. Laut eines Polizeisprechers sind einige ausgebrochen. Der Grund des Protests war, dass die Abschiebehaft von einem auf anderthalb Jahre erhöht wurde. Hinzu kommt, dass der Strom wegen Wartungsarbeiten abgestellt wurde. So sind die Klimaanlagen in den überfüllten Containern ausgefallen. In dem Abschiebelager leben doppelt so viele Menschen, als es Kapazitäten hat.
Bei einem Bootsunglück vor der sizilianischen Küste starben 6 Flüchtlinge. Das Flüchtlingsboot lief am Samstagmorgen auf einer Sandbank auf, die 15 Meter von der Küste entfernt war. 6 der Flüchtlinge ertranken, als sie versuchten, an Land zu schwimmen. Die weiteren 90 Bootsinsassinnen erreichten Catania, das an der Südostküste Siziliens liegt. Laut den italienischen Medien waren darunter Ägypterinnen und Syrerinnen. Im Mittelmeer kommen weltweit die meisten Menschen um. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass 17.000 Flüchtlinge zwischen 1993 und 2012 gestorben sind.
Am Samstag wurden die ersten Vietnamesinnen aus einem Zeltlager in Moskau abgeschoben. 50 weitere sollen diese Woche folgen, so die Migrationsbehörde. Seit Anfang August leben am Ostrand von Moskau 600 Arbeitsmigrantinnen ohne Papiere in einem Zeltlager unter freiem Himmel. Viele Migrantinnen sind aus Vietnam, aber einige kommen auch aus Syrien, Aserbaidschan, Kirgisistan und Usbekistan. Das Zeltlager wurde nach Polizeirazzien auf Freiluftmärkten und in illegalen Kleiderfabriken errichtet. Es wird von der Polizei kontrolliert. Die vietnamesische Botschaft kritisierte die menschenunwürdigen Bedingungen im Zeltlager. Daraufhin verkündigte die regierungsnahe Presse, dass die Lebensbedingungen dort besser seien als die vieler Russinnen. Auch die russische Bevölkerung scheint sich nicht besonders für die Migrantinnen zu interessieren. Laut Umfragen hält jeder dritte Russe illegalisierte Migrantinnen für die größte Bedrohung des Landes.
Jobbik-Chef belastet das Verhältnis zwischen Ungarn und Rumänien. Denn auf einem Jugendcamp in Rumänien erklärte der Chef der rechtsradikalen Jobbik-Partei, Gabor Vona, dass er auch Konflikte mit dem Nachbarland Rumänien in Kauf nähme, um Autonomie für die dort lebenden Ungarn zu erwirken. Er sagte weiter, gute Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern seien keine Priorität, sondern der Schutz, Zitat, unserer Rasse, Zitat Ende. Das rumänische Außenministerium forderte gestern die ungarische Regierung auf, sich von diesen Äußerungen zu distanzieren. Von den großen ungarischen Gemeinschaften außerhalb Ungarns kann Jobbik aufgrund der doppelten Staatsbürgerschaft auch Stimmen erhalten.
Rund 100 Menschen demonstrierten gegen die letzten 20 US-Atombomben in Deutschland. Die Bomben sind im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO im rheinland-pfälzischen Büchel stationiert. Am dortigen Fliegerhorst begann gestern eine 24-stündige Blockade, die bis heute um 5:05 andauerte. Dazu mobilisiert hatte die Kampagne Atomwaffenfrei jetzt. Sie wollen Atomwaffen durch einen juristisch verbindlichen Vertrag weltweit ächten und sie außerdem weltweit abschaffen. Zudem fordern sie, dass Deutschland atomwaffenfrei wird und dass Atomwaffen nicht modernisiert werden sollen. Das diesjährige Atomwaffenfrei-Aktionscamp in Büchel geht noch bis morgen.
Die Rectem Power Tour Süd ist gestern in Freiburg gestartet. Mit dem Fahrrad wollen die Aktivistinnen von Freiburg nach Köln fahren. Denn dort findet das Klimacamp im Rheinland statt. Und anschließend das Reclaim the Fields Camp, die erste Station der Reclaim Power Tour war Wiel, wo ein Zeitzeuge von der erfolgreichen Bauplatzbesetzung beim Widerstand gegen das Atomkraftwerk in den 70er Jahren berichtete. Organisiert hat die Tour das Netzwerk Energiekämpfe in Bewegung. Sie wollen Energie- und Klimakämpfe stärker miteinander verbinden. Ein Teilnehmer berichtet über die zwei Schwerpunkte des Klimacamps Ende August.
Das eine ist Information. Das bedeutet, wir gehen dahin, tauschen uns aus. Ganz viele Menschen bringen ganz viel Wissen mit ein über die verschiedenen Energietechniken und natürlich auch die negativen Auswirkungen von diesen auf die Umwelt und auf den Menschen. Und auf der anderen Seite, der zweite Schwerpunkt wird auf jeden Fall sein, Aktionen. Das bedeutet, nicht einfach so die Politik aus der Hand geben, wie es jetzt irgendwie in den Landtagswahlen propagiert wird, nicht den Grünen die Entscheidung überlassen, ob ein Steinkohlekraftwerk ausgebaut wird, wie in Mannheim und Karlsruhe, oder ob nicht, sondern eben das selbst in die Hand nehmen, blockieren, irgendwo eingreifen, wo es notwendig ist und vor allem auch, wo es möglich ist.
Das waren Fokus Europa Nachrichten von Montag, den 12. August. Unser erster Beitrag, warum wir die deutschen Geheimdienste abschaffen sollten. Ein Gespräch mit der innenpolitischen Sprecherin der Partei Die Linke, Ulla Jelpke, zum Thema NSA und NSU.
Prism, Tempora und jetzt auch noch X Keyscore. Immer mehr Programmnamen kommen ans Tageslicht, die uns darüber Auskunft geben, was die Geheimdienste so alles über uns wissen können. Ich habe mich mal wieder mit André Meister darüber unterhalten, was sich so in den vergangenen Tagen und Wochen getan hat. André, klär uns doch mal wieder auf. Was ist sozusagen das Neue an X-Keyscore gegenüber Tempora und Prism?
Also mit Programmen wie Tempora werden alle möglichen Inhaltsdaten von unter anderem Glasfaserleitungen zunächst erstmal gespeichert und gerastert. Was X-Keyscore jetzt macht, ist anscheinend quasi Analysten an ihrem Monitor, an ihrem Schreibtisch Zugriffe auf alle möglichen E-Mails, Facebook-Gespräche, Browsing-Sessions und eben auch Skype-Gespräche geben kann. Das Neue an X-Keyscore ist aber auf alle Fälle die Zugriffsmöglichkeit einzelner Analysten an ihrem Schreibtisch.
Die, so wie ich das verstanden habe, eben auch möglich sind, ohne dass ein bestimmtes Gericht erst angeschrieben werden müsste, sondern sie haben einfach direkten Zugriff, sobald sie eine E-Mail-Adresse haben.
Da wird kein Gericht angeschrieben. Das hat ja Edward Snowden auch in dem Video im Guardian gesagt.
Meister spricht hier vom sogenannten United States Foreign Intelligence Surveillance Court, kurz FIST genannt, der 1978 geschaffen wurde und ein Bundesgericht der USA darstellt, das die Überwachungsaktion der nationalen Auslandsgeheimdienste regeln soll. Das FISC muss angerufen werden, wenn amerikanische Kommunikationsunternehmen verpflichtet werden sollen, Kommunikationsdaten inländischer Art oder mit dem Ausland herauszugeben. Bereits im Mai 2006 landete der Gerichtshof in den Schlagzeilen, da bekannt wurde, dass die NSA ohne Erlaubnis die Daten des Telefonverkehrs von Millionen US-Bürgern speichert und auswertet.
Also da guckt kein Gericht nochmal drüber. Das ist ja auch das Perfide an diesem Geheimgericht FISA Court, das einfach diese Massendatensammlung in einem Rutsch absegnet und dann quasi der Gerichtsbeschluss, auf den sich die NSA immer beruft, ein Gerichtsbeschluss ist, um alle anderen Gerichtsbeschlüsse auszuheben. Kein einzelnes Gericht guckt nochmal auf die einzelnen Abfragen der amerikanischen Geheimdienstanalysten.
Meister befindet sich mit dieser Bewertung des Gerichts in bester Gesellschaft. So äußerte ein früherer Auswärter der NSA die Ansicht, dass die Aufsicht der Judikative über das Handeln der Ermittlungsbehörden durch das FISC geradezu lachhaft sei. Der aus dem Watergate-Skandal bekannte Whistleblower Daniel Ellsberg bezeichnete die Aussage von US-Präsident Obama, dass das Gericht eine Aufsicht im Sinne der Gewaltenteilung vornehme, als Nonsens. Ähnlich wie bei der NSU-Affäre war, ist und bleibt also die Intransparenz der Geheimdienste, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene, das große Problem. Wie können wir die Geheimdienste kontrollieren? Und geht das überhaupt? Dazu meint der freie Journalist Matthias Monroy.
Na, das Problem ist ja immer so ein bisschen, dass man über Geheimdienste nichts erfährt. Also das ist auf internationaler Ebene genauso wie auf nationaler Ebene. Also hier wird ja immer gesagt, alles was die Geheimdienste betrifft, das wird der Kontrollkommission mitgeteilt, die erfährt dann alles, da sitzen Parlamentarier drin. Die Kontrollkommission hat aber das Problem, sie darf nicht drüber reden. Sie dürfen höchstens mal stirngrunzelnd aus dem Treffen rausgehen und irgendeinem Journalisten in den Blog diktieren, dass man jetzt aber wirklich überrascht ist, aber wovon darf man nicht sagen. Man darf es eben nicht mal Vertrauten sagen, man darf es nicht mal Anwälten sagen, schon gar nicht Bürgerrechtlern, also die Abgeordneten können sich auch nicht mal beraten über das, was sie da gehört haben.
Auch die innenpolitische Sprecherin der Partei Die Linken, Ulla Jelpke, sieht die Intransparenz der Geheimdienste und deren Kontrolle als das größte Problem an. Sie argumentiert im Kontext der NSU-Affäre.
Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass dieser NSU-Skandal beispielsweise eben nicht dazu führt, dass wir mehr mit Demokratisierung bekommen oder mehr Demokratie, sondern man kann eher sagen, dass noch weitere demokratische Rechte abgebaut werden, indem eigentlich durch dieser Skandal nicht genutzt wird, um Geheimdienste, nicht mal um Geheimdienste einzugrenzen. Ja, also wir sind ja dafür, dass sie abgeschafft werden und ihnen Grenzen zu setzen, sondern dass sie eigentlich noch mehr Rechte bekommen. Also dass sie noch zentraler, noch mehr untereinander Kontrollen haben. Und dass das, was bisher vorgeschlagen wurde, was die Verfassungsschutzreform angeht, im Grunde genommen keinerlei also Transparenz bringt, sondern im Gegenteil weiterer Demokratieabbau ist.
Und wohin es führt, wenn die Geheimdienste nicht mehr effizient und vor allem effektiv kontrolliert werden, das sehen wir derzeit. Die Geheimdienste unterhöhlen die Demokratie. Sie unterhöhlen das Recht auf Privatsphäre. Was wir darunter verstehen könnten, erklärt in diesem Kontext Frau Nockhuhn, ihres Zeichens Bundessprecherin der Piratenpartei.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir ein Recht auf Privatsphäre haben. Das heißt, wir haben einen Kernbereich der Lebensgestaltung, in dem der Staat nicht einfach ungefragt herumschnüffeln darf. Das Recht auf Privatsphäre oder das Recht auf ein Kernbereich des Lebens, der erstmal unangetastet bleibt, wird hier aber in sehr vielen unterschiedlichen Aspekten angegriffen. Wenn bei der Vorratsdatenspeicherung beispielsweise erfasst wird, wann sich mein Smartphone wo in welche Funkzelle einwählt, wird ein lückenloses Bewegungsprofil erstellt. Und das wirkt sich natürlich auf jeden normalen Bürger aus, aber es wirkt sich natürlich ganz besonders auf all jene aus, die auf vertrauliche Kommunikation angewiesen sind. Das heißt Ärzte, Anwälte, Journalisten, politische Aktivisten aber auch. Und das greift natürlich in das Fundament der Demokratie ein, denn wie kann eine Demokratie noch funktionieren, wenn wir uns nicht mehr unbeobachtet miteinander verständigen können, wenn wir befürchten müssen, dass jede Kommunikation, die wir über elektronische Medien tätigen, aufgezeichnet und protokolliert wird und wir nicht wissen, ob sie dann nicht auch missbraucht wird.
Aber es geht nicht länger mehr einfach nur um Vorratsdatenspeicherung oder Metadaten oder Bestandsdatensicherung. Nein, die Möglichkeiten, die die Geheimdienste haben, sind mittlerweile viel, viel größer. André Meister meint dazu, dass
Analysten brauchen nicht unbedingt eine E-Mail-Adresse, um dann die E-Mails dieser Adresse zu lesen. Das können sie. Das können sie genauso, wenn sie einen Facebook-Account haben, den einfach eingeben und die Direktnachrichten lesen. Oder wahrscheinlich auch einen Skype-Account und dann auch die Skype-Nachrichten lesen. Aber damit haben sie ja dann schon eine Zielperson und einen so konkreten Identifier, wie das genannt wird. Sie können aber auch andersrum in so der riesigen Datenbank einfach Metasuchen machen, quasi. Das wird auch explizit als Beispiel in den Folien genannt, die der Guardian veröffentlicht hat. Gib mir alle Nutzer, die PGP-E-Mail-Verschlüsselung oder ein VPN nutzen oder Deutsch sprechen, aus dem Iran. Und können dann diese User mappen und in einer genaueren Kontrolle untersuchen und dann quasi durch eine Rasterung überhaupt erst auf einzelne Verdächtige runterbrechen, von denen sie dann wieder die E-Mail-Adresse einfach eingeben und die E-Mails lesen können. Also es braucht nicht unbedingt einen eindeutigen Identifikator, um dann von einem Verdächtigen die Sachen zu lesen, sondern es werden eben auch alle möglichen Menschen teilweise auf Staatsebene gerastert, nach Sprache, nach benutzter Browserversion, nach Nutz der Verschlüsselung und dann einer genaueren Kontrolle unterzogen.
Kontrolle, dieser Begriff fällt selten in der derzeitigen Debatte. Überall hört man von Sicherheit und vereitelten Terroranschlägen. Doch was hat es damit auf sich? Die Fakten bleiben meist im Wagen. Sicher ist jedoch, dass mittlerweile eine technische Infrastruktur und die Kontrolle darüber besteht, dass es möglich wird, wie gerade ausgeführt wurde, flächendeckend zu überwachen und eben zu wissen, was andere Menschen schreiben, darüber auch, was sie denken und was sie vorhaben und wofür sie kämpfen. Wer nun glaubt, all dies sei übertriebene Panikmache oder gar Paranoia, der lausche doch mal ganz kurz dem Bericht, den uns Herr Monroy hat zukommen lassen über derzeitige Entwicklungen und Enthüllungen in den USA.
Eine anlasslose Datensammlung, die quasi immer auch gegen dich ausgelegt werden kann. Beispielsweise wurde ja gerade offenkundig, in den USA hat eine Familie die Worte Dampfkochtopf und Rucksack gegoogelt und 6 Tage später stand dann das FBI bei ihnen vor der Tür und hat eine Wohnung durchsucht und die Frau, die darüber geblockt hat, hat gesagt, dass die Beamten zu ihr, oder sie hat es hinterher rausbekommen im Nachklapp, dass ihr gesagt wurde, diese Art von Durchsuchung findet 100-mal die Woche statt.
Und all das gesammelt an einer zentralen Instanz stellt eine Gefahr dar für die Demokratie. Angesichts dieser Entwicklung, dieser gefahrvollen Entwicklung, stellt sich die Frage, inwiefern unsere Demokratien dazu in der Lage sind, diese Skandale und Affären aufzuklären und dafür zu sorgen, dass unsere Privatsphäre wieder sicher ist. Bezüglich dieses Prozesses und der Qualität des Aufklärungsdiskurses, der derzeit in den Institutionen stattfindet, meint Frau Jelpke von den Linken wiederum.
Und für mich ist das ganz eindeutig, also auch ein Teil von Demokratie, von Transparenz, der hier wieder kaputt gemacht wird. Also wo man wirklich sehr deutlich sagen muss, dass das alles wieder im Geheimen stattfindet, also vor allen Dingen eben auch das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten unterlaufen wird, dass Dateien eingeführt werden können, dass das ja selbst parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Grunde genommen nicht mal abgewartet werden, um wirklich eine Debatte zu führen, was ist eigentlich nötig. Und das hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun.
Ja, es scheint wirklich so, als leben wir in undemokratischen Zeiten. Es liegt an uns, weiter dafür zu kämpfen, dass das nicht so bleibt. Es kann nicht weiter angehen, dass Geheimdienste machen, was sie wollen, dass die Intransparenz regiert, wo eigentlich Transparenz herrschen müsste. Man darf uns nicht mehr abspeisen mit Argumenten wie, das diene unserer allgemeinen nationalen Sicherheit oder gar der internationalen. Natürlich, wir wollen alle in Sicherheit leben, aber wir wollen auch frei sein. Und warum soll es nicht unser Recht sein, Dinge zu erfahren, die andere Menschen auch wissen? Demokratie heißt, dass wir alle mitreden dürfen und nicht nur einige wenige. Und die Argumente, die wiederum andere Stimmen ausschließen, die müssen schon sehr gewichtig sein. Und dafür braucht es Beweise, die bislang fehlen.
Europa wird in TAF. Auch Regierung Letta macht Druck auf italienische Schnellzuggegner und Gegnerinnen. Es wird ernst im Susatal. An einem Probetunnel für die umstrittene TAF-Schnellzuglinie wird tatsächlich gebaut. Nach über 20 Jahren der schleppenden Planung, der Auseinandersetzung und der Repression, wieder gibt es Blockaden, ein Protestcamp und Verhaftungen, Hausdurchsuchung, mysteriöse Sabotagen, Terrorismusvorwürfe. Die neue Regierung zieht das Projekt genauso durch wie die bisherigen, berichtet No-TAF-Aktivistin Martina aus Turin.
Italien baut seine Schnellzugstrecken aus. Im Susatal im norditalienischen Piemont gibt es darum schon seit über 20 Jahren erbitterte Proteste. Radio Dreieckland hat mehrfach darüber berichtet. Stichwort No-TAF. Auch diesen Sommer gab es wie in den vergangenen Jahren wieder ein Protestcamp. Und auch dieses Jahr gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei. Für Radio Dreieckland berichtete Martina, eine Aktivistin aus Turin, über die aktuelle Situation und deren politische Einschätzung und beschreibt am Anfang, wie weit die Bauarbeiten momentan überhaupt sind. Denn schließlich wurde bisher immer nur geplant und gedroht, aber noch nicht allzu viel gebaut.
Wir reden hier nicht von der Hauptstrecke Richtung Frankreich, also den Haupttunnel. Der Hauptstreitpunkt natürlich auch ist den 57 Kilometer langen Tunnel, sondern wir reden im Moment von einer Baustelle zu einem Probetunnel, der später auch dann Zufahrtsweg für Notfahrzeuge und so weiter sein kann. Und hier geht es erstmal darum zu probieren, aber trotzdem ist es ein historischer Moment in unserem Kampf, weil hier eben eine Baustelle eingerichtet wurde und die Baustelle ist eingezäunt von doppeltem, dreifachem Stacheldrahtzaun. Darin arbeiten geschützt vom Militär, von mehreren Polizeieinheiten, Karabiniere, Gebirgsschützen, echte Militär arbeiten unter diesem Schutz, die wenigen Arbeiter mit ziemlichem Schneckentempo. Da gibt es bereits den Beginn eines Tunnels und ganz aktuell sind wir jetzt in der Phase, dass diese große Fräse, die Tunnelbaumaschine, ankommen soll.
Die Zufahrtswege für die Baugeräte wurden blockiert.
Ganz aktuell gibt es Blockadestellen im Tal unsererseits, wo versucht wird, die restlichen Transporte, weil so eine riesige Fräse kann natürlich nicht in einem Transport angeliefert werden. Da bedarf es schon einer Serie von Transporten. Und wir versuchen, die restlichen Anlieferungen aufzuhalten, zumindest zu erspähen und zu erschweren. Und dabei kommt es wieder mal zu kleinen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es ist noch keine Räumung erfolgt. Die steht eventuell ins Haus. Besondere Angst, zumindest lese ich das in den Massenmedien, haben die Ordnungskräfte vor der Nacht vom 14. auf den 15. August, das ist Maria Himmelfahrt, ein großer Nationalfeiertag, da wird in ganz Italien, also auch an den Touristenstränden, werden da Feuerwerkskörper, also auch von der Stadt finanziert, in die Luft geschossen. Und das hat die Bewegung natürlich auch, das greifen wir auch auf, das soll die Nacht des Feuerwerks werden. Die Militarisierung im Tal ist so stark, dass man alles als repressives Mittel gegen das Camp oder gegen die Bewegung überhaupt interpretieren kann. Die Polizeipräsenz ist überall groß und an den Überwachungsstellen der Bewegung noch vor dem Camp, also im Tal unten, wo man einfach guckt, ob man sieht, dass da große Laster, Großtransporte dieser Tunnelbohrmaschine ankommen, wo sich Hundertschaften von NOTAF-Gegnern versammeln. Da war ein Polizeieinsatz neulich und da sind auch 20 Leute abgeführt worden. Drei davon sitzen im Knast jetzt und da gab es wohl gestern ein kleines Protestcamp vor dem Turiner Gefängnis, die drei Leute frei haben möchten. Und die anderen 17, da sind Personenkontrollen, haben stattgefunden. Aber es wird jetzt einfach angedroht, dass jede Aktion geahndet wird mit Terrorismusgesetzen. Es gibt eine offizielle Institution, die Berggemeinden des Susatals vertreten haben. Aber die ist auf unserer Seite. In dieser Institution ist neulich Nacht eingebrochen worden. Da ist ein Computer weggekommen. Das steht in keiner Tageszeitung, in keinem kleinen Artikel wird es vermerkt. Neulich ist einem Aktivisten am Auto rumgefummelt worden. Da ist die Bremsflüssigkeit rausgelassen worden. Also der junge Mann hat es dann entdeckt.
Es gab auch eine Welle von Hausdurchsuchungen.
Ja, weil man nach Material sucht, das die Terrorismustheorie bestätigt. Aber es werden vor allen Dingen dann Computer konfisziert und Handys, weil man da halt sich Informationen verspricht. Also Kriegsmaterial oder Molotow-Cocktails sind keine gefunden worden.
Abgesehen von diesen aktuellen Ereignissen gibt es immer wieder Prozesse gegen TAF-Gegnerinnen. Einer davon läuft gerade.
Noch vor Einrichtung der richtigen Baustelle, da gab es auch schon Auseinandersetzungen und auch da werden Paragraphen angewendet, die mit Terrorismus zu tun haben. Und das sind 52 oder 53 Aktivisten, stehen vor Gericht und zwar zum Beispiel in dem Hochsicherheitstrakt, der nur für Anti-Mafia-Prozesse oder gegen die Roten Brigaden jemals verwendet wurde. Das hat schon Symbolwert. Also wir haben jetzt schon auf der Anklagebank Hunderte von Aktivisten. Also sie trauen sich noch nicht an die sogenannten Vertreter der Bewegung ran. Die haben scheinbar noch Schonfrist. Man sucht sich junge Leute halt aus, die dann gut ins Konzept passen.
Wie verhält sich die neue Regierung Letta gegenüber den NOTAFs? Ist ihre Haltung besser als die der Regierungen Berlusconi und Monti?
Absolut gar nicht. Also wir stellen fest, aber das ist eine Lehre, die wir schon sehr früh gezogen haben, dass die Gegnerseite transversal ist, so wie wir auch. Es geht eigentlich durch alle politischen, parteipolitischen Genre durch bei uns, die Anhängerschaft. Das ist keineswegs nur linksgerichtet, sondern wie ich gesagt habe, da sind auch Katholiken dabei, Familien, Frauen, feministische Richtungen und so ist es auch parteipolitisch. Und ebenso stellen wir auch fest, dass es auf der Betreiber- und auf der Vorwärtstreiberseite durch alle Parteien durchgeht, wobei ich war da am Anfang sehr skeptisch, aber ich muss die Fünf-Sterne-Bewegung in Schutz nehmen. Was heißt in Schutz nehmen? Das ist die zum ersten Mal in der Geschichte unserer Protestbewegung die erste Formation, die uns tatsächlich im Parlament vertritt, die den Mund aufmacht, die aber oft zurechtgewiesen wird. Die sind ja in der Minderheit und haben da einen schweren Stand, aber sind die einzigen, die Anträge stellen, die uns helfen. und die unrechtmäßige Schritte im Vorwärtstreiben der Baustelle anprangern. Aber sie stoßen da auf Granit. Und die Regierung Letta ist auch auf der ganz knallharten Schiene, einfach mit der Behauptung, Europa will dieses Projekt und wir haben lange genug rumgezaudert und es muss jetzt durchgedrückt werden. Also es ist kein Raum für Diskussion, den es von vornherein von politischer Seite auch nie gab. Die Frage der öffentlichen Ordnung wird über die Argumente gestellt, auch mit Letta.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.